Zur Betrachtung für diese Morgenstunde entnehmen wir ein Schriftwort. Wir lesen den Psalm 100. Es ist ein kurzer Psalm. Psalm 100. Bei mir ist er überschrieben: Aufruf zum Lob Gottes. Ein Dankpsalm. Jauzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig, und seine Treue durch alle Generationen. Es lag mir vom Herzen, Geschwister, ein, dass wir heute ein ermutigendes Wort hören würden. Und im Vers 2 sagt der Psalmist so: Dient dem Herrn mit Freuden. Ich weiß, dass ich vor einer gewissen Zeit über den gleichen Gedanken gesprochen habe. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wovon ich gesprochen habe, aber dieses Wort hat mich irgendwie so begleitet. Die letzten Tage: dient dem Herrn mit Freuden. Und der Psalmist spricht hier von Freude. Ein Dienen Gott mit Freuden, ja. Und es ist doch von großer Bedeutung, wenn Menschen Freude haben. Es ist doch uns wohl und gut, wenn wir uns in etwas freuen. Ja? Wenn wir nicht nur klagen, sondern auch manchmal auf die Zeiten zurückblicken, die uns Freuden bereiten haben. Es ist doch auch so, wie wir jetzt im Sonnenschein stehen oder im Schatten stehen. Ja? Man kann im Sonnenschein der Freude stehen und man kann auch im Schatten des Klagens stehen. Ja, es kommt darauf an, wo wir uns hinstellen. Ja, und dass man auch nicht nur die trübe Seiten unseres Lebens sieht, sondern auch die Zeiten, die uns wirklich Freude bereitet haben und wir von Glück sprechen konnten. Ja, und es ist natürlich für jeden Menschen wohl, wie ich schon sagte, freudig zu sein. Aber so wie es in der Welt auch ist, es gibt ja Zeiten, in denen man sich wirklich kaum freuen kann. Man kann sich kaum freuen etwas. Und es gibt Menschen, die durch die Umstände des Lebens, durch die Umstände, in denen sie sich befinden, ihnen praktisch die Freude genommen wird. Sie können nichts dafür. Sie haben keinen Einfluss auf das. Und sie haben so ein Leben, das wirklich kaum von Freude die Rede sein kann. Ich habe mir eine kleine Statistik ausgesucht. Und es heißt so, zum Beispiel nach der aktuellen Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation sind weltweit ca. 160 Millionen an der Kinderarbeit beteiligt. Und sie sind dann nicht so in so Umstände, Verhältnisse, wie wir es gewöhnt sind hier. Es sind so Verhältnisse, wo man keinem Recht oder Rücksicht auf sie nehmen kann, weil sie Kinder sind. Oder 735 Millionen Menschen weltweit galten im Jahr 2022 als unterernährt und litten Hunger. Geschwister, 735 Millionen Menschen unterernährt, weil sie kaum zum Essen haben oder nur gelegentlich. Oder rund 2 Milliarden Menschen haben keinen regelmäßigen Zugang zu einem sauberen Wasser, was wir heute uns gar nicht vorstellen können. Ja? Geschwister, und allein in Deutschland sollten über 50.000 Kinder und Jugendlichen an einer unheilbaren Krankheit leiden, die sie zu einem früheren Tode führen wird. Wir sind nicht umgehen. Und Geschwister, es sind die so eine kurzer Auszug vielleicht von einer langen Liste, was eigentlich alles den Menschen oft genommen wird. Sie können nicht dafür, ja, und doch sie müssen leiden. Und doch sagt die Bibel, dass wir uns freuen sollen und freuen können. Der Apostel Paulus schreibt ja zu den Philistern das bekannte Wort, wo er sie ermahnt zu einer Freude. In Philipper Kapitel 4 sagt er, freut euch zu jeder Zeit. Philipper 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn, und noch einmal sage ich euch, freut euch. So ein Nachdruck macht er, so, dass sie soll sich im Herrn freuen. Nicht auf das Äußere schauen, aber auf das, was in ihrer Seele geschehen ist, ja. Und Gott hat uns, Geschwister, heute jedem Einzelnen stille Zeiten geschenkt. Ich denke oft über das nach, Geschwister. Stille Zeiten geschenkt, bequeme Zeiten geschenkt, gute Zeiten geschenkt. Und ich glaube, dass wir dann in diesen Zeiten schnell vergessen können, dass wir uns in dem Herrn freuen können und freuen sollen. Geschwister, die gute Zeit, die ist gut, aber die führt dazu, dass man das alles nimmt als selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass ich jeden Morgen gedeckter Tisch haben, selbstverständlich, dass ich gekleidet bin. Es ist selbstverständlich, dass Gott uns hilft, dass wir zu ihm beten können, dass wir füreinander beten können. Das ist so wie eine Selbstverständlichkeit. Und Geschwister, da verliert sich die Freude. Da kann Mangel an Freude aufkommen, ja. Jemand hat sich über die Freude so ausgedrückt, hat mir so gefallen. Aus der Wurzel des Glaubens wächst die Frucht der Freude. Aus der Wurzel des Glaubens wächst die Frucht der Freude. Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumstücke, sondern glaube ihnen und mache von ihnen Gebrauch. Der Mensch weist hin, dass wenn man Freude haben, wirklich Freude in dem Herrn haben soll, sie kommt aus dem Glauben, weil man glaubt an den lebendigen Gott. Natürlich viel verbunden, und man hat tiefer Wurzeln geschlagen im Glauben. Man steht fest gewurzelt im Glauben, und da kommt eine Frucht. Ein Baum hat gute Frucht, wenn er feststeht, ja, seine Wurzeln gesund sind und er seine Wurzeln erhalten das, was der Baum braucht. Und da ist eine gesunde Frucht. Und er sagt, wir sollen die Verheißungen Gottes, das, was Gott in seinem Wort versprochen hatte, verheißen. Was heißt verheißen? Das heißt so heilig versprochen, es wird so sein, wie ich gesagt habe. Ich werde euch das geben, was ich euch hinterlassen habe, was ich euch versprochen habe. Ich werde euch erhören, wenn ihr zu mir beten würdet. Er sagt, es ist nicht nur zum Anschauen und sich berufen auf die Verheißung. Und wenn die Not kommt, dann vergisst man das. Dann tut es uns leid und wir können uns nicht freuen. Es ist so meine Erfahrung, dass man oft die Not als allererstes sieht. Das ist etwas, Geschwister, was uns so schwer tut, leid tut. Und sie kann auch groß sein, die Not. Und sie kann auch eine große Auswirkung an uns machen, weil wir Menschen sind. Wir sind empfindlich und wir empfinden die Not ganz vielleicht so sehr. Es tut uns leid weh. Und wir konzentrieren uns dann auf meine Not. Ich sehe meine Not. Indem, dass ich meine Not sehe, sehe weniger des anderen Not. Ja? Es ist doch so, es scheint uns manchmal, dass das meine, was ich jetzt durchlebe, viel größer ist als vielleicht die Not des anderen. Und in einer Stelle heißt doch, oder ist es ein Lied, dass so groß kann die Not nicht sein, als der Herr helfen kann, in dem Sinn. Ja? Der Herr kann doch noch mehr geben. Es spielt keine Rolle, wie groß die Not sein, ja. Und der Herr sagt, das Wort lässt uns nicht mehr leiden und tragen, als wir das überhaupt tragen können. Wisst ihr, das sind die Verheißungen, die man dann vielleicht nicht so erkennt und sieht, ja. Und der Psalmist hat gesagt so, dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Geschwister, was bedeutet das? Dienen dem Herrn mit Freuden. Wisst ihr, es ist so wie ein Ausruf, so ein Ruf an alle, natürlich an die Kinder Gottes, die Gott dienen. Sie können ja mit Freuden dienen, ja. Und Gott will ja doch, dass sein Kind sich freuen soll. Jedes Vater, jede Mutter will doch, dass sein Kind sich freut. Jeder Großmutter und jeder Großvater will doch sein Enkelin oder Enkel sich Freude. Das wollen wir doch alle, Geschwister. Aber Geschwister, genau ist so als bei unserem himmlischen Vater. Er will, dass wir in Freude ihm dienen. Dass wir nicht als soll oder müsste sein, aber als in Freude ihm dienen. Dass unser Gottesdienst, Geschwister, ein Freudengottesdienst ist. Dass er in Freude geschehen soll. Kann man sich wirklich immer freuen? Geschwister, kann man wirklich sich immer freuen? Ist das eine Möglichkeit? Oder gibt es doch Zeiten, wo wir freudenlos sind, wo wir auf die Not schauen? Ich habe ein treffendes Bibelwort gefunden. Prophet Habakuk schreibt das. Vers Kapitel 3. Und hier spricht er vor einer Not, da man scheint, man blickt nicht mehr durch, es geht nicht weiter. Habakuk 3, Vers 17, schon am Ende. Denn der Feigenbaum blüht nicht und die Weinstöcke bringen keine Frucht. Die Arbeit im Olivenhain ist vergeblich und die Äcker bringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und keine Rinder stehen in den Ställen. Geschwister, wenn man das liest, sagt man, ja, ist ja alles aus. Ist alles aus, es ist nichts mehr da. Es ist scheinbar ist alles kaputt und alles ist verbrochen, zerbrochen und alles ist verloren. Er sagt, ja, der Feigenbaum, er blüht nicht einmal. Er kommt gar nicht mehr zu blühen. Ja. Und die Weinstöcke, man pflegt sie, man schaut, aber keine Frucht. Ja. Und die Äcker, das gedeiht nichts. Es ist gar nichts. Alles ist verloren. Ja. Und Geschwister, wie kann man in dieser Situation dann von Freude sprechen? Wie kann man so von Freude sprechen, wenn es scheint, es geht alles so dahin. Dahin und immer weniger, immer kleiner. Und immer, soll ich sagen, es geht einfach so wie dem Ende zu. Und kein Mensch will sich freuen. Und wisst ihr, manchmal kommen auch über mich solche Gedanken, trübe Gedanken. Manchmal kommen solche Gedanken und dann frage ich mal, Herr, wie soll es weitergehen überhaupt? Und wisst ihr, diese Gedanken, diese trübe Gedanken kommen in solch eine Stärke. Diese Gedanken der Not, sie haben so eine Kraft, sie kommen in so einer Größe, dass man sich nicht freuen kann. Man verliert die Freude. Man ist so verliert oder man geht, kommt so nah daran, nichts mehr Gutes zu sehen, nichts mehr die Freude zu sehen. Und Geschwister, wenn man so schaut, wo blüht noch der Glaube? Ja, er sagt, Feigenbaum blüht nicht. Wo blüht noch der Glauben? Oder wo kann man an den Weinstöcken noch Früchte sammeln? Wisst ihr, so kann man die Not sich vor sich stellen. Man kann die Not so ausmalen und sagt, wo kann man? Es sind doch keine Früchte mehr. Oder lohnt es sich überhaupt in dem, er sagt, vom Olivenhain zu arbeiten? Es ist doch vergeblich. Die wenigen Schafe, da sagt er, die Schafe sind aus den Hürden verschwunden. Die wenigen Schafe, aber die werden immer noch weniger. Hat es einen Sinn? Ich habe an ein Lied gedacht, es gibt ein Lied, wir haben das früher gesungen, Herr, wo sind Menschen, die dir dienen? Ein sehr schönes Lied, fragt der Liederdichter, Herr, wo sind Menschen, die dir dienen? Dienen, in, so wie Gott es erwartet, dienen in Freuden, dienen denen, der Dienst nicht zu groß scheint, ja? Dienen Menschen, denen immer es zu wenig scheint, dass sie noch zu wenig dienen, sie wollten mehr. Wo sind die Menschen? Gerade in diesen trüben Zeiten freut sich nur einer, das ist mein und dein Feind. Gerade in den Zeiten, Geschwister, wo wir uns nicht freuen können, freut sich unser Feind. Er freute sich, Geschwister, als Jesus es bange war, als er in Gethsemane mit dem Tod gerungen hatte, als er gebetet hatte, als er empfunden hatte, dass sein Vater ihn verlassen hatte, da freut er sich. Er wartete noch schien es ihm noch ein bisschen und Jesus wird zusammenbrechen. Er freute sich, Geschwister, als Jesus genommen worden ist und alle Jünger, sie zerstreuten sich. Das heißt, sie flohen dann. Sie flohen. Für sie war das so wie aus. Er freute sich, Geschwister. Er freute sich, als die Jünger mutlos geworden sind und glaubten, sie werden nie mehr Freude haben mehr. Er freute sich, Geschwister. Er freut sich, wenn Menschen den Weg Gottes verlassen. Er freut sich, Geschwister, über jedes Ungeschick, über jedes Missverständnis, was unter den Geschwistern passieren kann. Ja, über jedes Wort, wenn jemand so ungeschickt gesagt hatte. Ja, und es ist dann hat zu einem so Missverständnis geführt. Er freut sich, Geschwister, weil das will er ja doch, dass wir die Freude verlieren. Er freut sich an allem, Geschwister, was uns schadet. Und Geschwister, im gewissen Sinn können wir dem Feind Freude bereiten. Aber der Prophet Habakuk sagt dann weiter, als er gesagt hatte, es, so wie er das sieht, dass alles geht kaputt. Dann sagt im Vers 18, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott meinem Erretten. Und Geschwister, wisst ihr, das ist der Punkt. Er sagt, und wenn das alles jetzt schief und krumm geht und verloren geht, ich persönlich, ich will mich halten. Ich will mich an meinem Erretten halten. Ich will mich trotzdem freuen, dennoch, ich will mich trotzdem freuen am Herrn. Und fröhlich sein in Gott, meinem Retter. Geschwister, er freute sich, dass er sein Erretter da ist. Er freute sich, und wenn das alles so geht, wie er das beschrieben hat im Vers 17, er freute sich, dass er kann das nicht ändern. Er wird es sich nicht schaffen zu ändern, ja. Aber sein Gott, dem er treu dient, er sieht es und er weiß. Und er weiß das und er wird da arbeiten. Und dieser Gott, der ihn errettet hat, er wird auch an ihm hier arbeiten. Und Geschwister, so hat der Asaf doch auch gesagt, Asaf, der Psalmist, und sagte, dennoch bleibe ich stets an dir. Geschwister, welche, soll ich sagen, so uns gegeben sind Beispiele, ja, wo wir lernen können. Und Asaf, als er hat gedacht, ihm geht's schlechter wie allen anderen, ja. Er dient Gott. Seine Plage ist jeden Tag, jeden Morgen neu, ja. Er bemüht sich und er muss fast ausgleiten, fast fallen. Und er freut sich in Gott, weil Gott ist da. Wenn wir gedenken an Hiob, wir haben ja die Geschichte von Hiob schon manchmal gelesen und gehört. Geschwister, wie ging sein Leben, ja? Natürlich hatte er freudige Zeiten gehabt, aber dann kam eine Zeit, wo das alles durchgestrichen hat praktisch, wo das alles in Dunkel gestellt hatte. Und dann kam eine Zeit, wo der Feind mit jedem Anlauf, mit jeder Versuchung, mit jedem Unglück, welches er gebracht hatte, über Hiob. Er freute sich immer, jetzt wird Hiob fallen. Jetzt wird Hiob seinen Gott aufgeben, dem er so treu dient. Aber als Hiob Mut gefasst hatte, dann sagte er, es ist nie gesagt, dass er sich so gefreut hatte, aber er hatte Mut gefasst. Und Hiob Kapitel 19 sagt er so, aber ich weiß, Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich Gott ohne mein Fleisch sehen. Denselben werde ich sehen. Und meine Augen werden ihn schauen. Und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wisst ihr, Geschwister, Hiob war in so einer, ich sag so, nicht nur freudenlosen Lage, er war in einem Elend. Er war in so einem Elend. Und er konnte nicht drüber schauen, wie wird es weitergehen. Aber was er wollte, Geschwister, was ihm vom Herzen lag am Schluss, als er verleumdet wurde von seinen drei Freunden, als er von der Frau praktisch verlassen wurde, ja, natürlich war sie da, sie wollte ja eigentlich, dass er lieber sterben soll. Geschwister, und dann plötzlich kam ihn, aber mein Erlöser lebt doch. Derjenige, der mich bis jetzt getragen hatte, derjenige, dem ich von Herzen diene, er lebt doch. Es kann doch nicht aus sein, wenn mein Erlöser lebt. Es kann doch nicht sein, wenn mein Erlöser lebt, dass ich zugrunde gehe, dass meine Seele zugrunde geht. Um sein Leib kümmerte er sich nicht mehr. Und er sagt dann und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde Gott ohne mein Fleisch sehen. Er will sagen, und wenn er mal einmal von dieser Erde gehen wird, ich werde meinen Erretter mit meinen Augen, den inneren, geistlichen Augen sehen. Ich werde ihn sehen. Ich brauche das gar nicht mehr, was um mich jetzt ist. Ich brauche das alles nicht, was ich verloren habe. Das ist alles weg. Ich brauche diesen meinen Leib nicht mehr, hat er gesagt. Er ist zerschlagen. Aber ich werde meinen Heilen sehen. Meinen Erlösen werde ich sehen. Und Geschwister, er spricht von sich, er sagt so ein tiefes Wort. Ja, ganz am Anfang. Und das Letzte, ja, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Geschwister, Hiob wusste, das, was um ihn geht, das war schlimm, was mit ihm schlimm. Aber das letzte Wort hat mein Erlöser. Er wird sich erheben. Und wenn ich nur Staub bin und nichts bin und nichts wert bin, dann weiß er doch, mein Erlösen wird sich erheben und mein Erlösen wird mich zu mir nehmen und meine Augen werden ihn sehen. Ein Lied heißt doch auch, in einem Lied heißt es, ich werde Jesus sehen, wie er ist. Und Geschwister, das ist ein wunderbarer Trost. Das ist ein wunderbarer Trost für einen Menschen, der weiterschaut, wisst ihr, der über das Leid hinüberschaut, der nicht das Leid bis zum letzten Augenblick im Augen behält, sonst er behält das, was hinter diesem Leid ist, das, was weiter ist. Und das ist sein Erlöser, der wartet. Und Geschwister, und Hiob schaute nicht mehr auf seine Leiden, seine Verluste. Wichtig war für ihn, Geschwister, dass sein Ende mit dem Erlöser endet. Dass er nicht ohne den Erlöser gehen soll. Das war für ihn wichtig. Ich glaube auch, all die Märtyrer, die durch schlimme Zeiten oder Verfolgungen oder schlimme Tod gehen müssen, sie hatten die gleiche Einstellung gehabt. Die Zeit wird einmal vergehen. Die Zeit wird sowieso einmal vergehen, ja. Aber wir werden den sehen, an den wir geglaubt haben. Wir werden Jesus sehen, Ewigkeit, in aller Ewigkeit bei Jesus. zu sein. Geschwister, wir dürfen uns freuen, dass wir einem Gott dienen, der einmal lebendiger Gott, Gott, der alles sieht. Und der Gott, der hilft. Wir haben auch gehört, das Zeugnis von der Schwester, ja, sie betet. Geschwister beten. Und auf einmal sagt der Arzt, er findet nichts. Wir brauchen nicht uns Gedanken, wie wird es weitergehen, Geschwister. Wichtig ist ja die Feststellung. Wichtig ist, dass die Erkenntnis, dass Gott hört, sieht und erhört. Und Psalmist im Psalm 34 hat auch ein gutes Wort. Psalm 34, Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn sehen, die werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht zuschanden. Wie fängt es an? Die Reihenfolge. Als ich den Herrn suchte. 1. Antwortete er mir, 2. Und rettete mich aus aller meinen Ängsten. Geschwister, mir hat es so gefallen, wie er sagte, als ich den Herrn suchte. Natürlich sieht der Herr meine und deine Not. Natürlich weiß er das. Eigentlich können wir sagen, Gott sieht doch alles. Und er weiß doch, dass ich möchte, dass mir geholfen werden soll. Und dann schweige ich, ja. Gott weiß doch das. Er weiß das. Aber er sagt, als ich den Herrn suchte, als ich alles Vertrauen, allen meinen Glauben nur auf den Herrn setzte, sagte Herr, nur du allein, nur bei dir, nur zu dir will ich kommen. Und sagte, dann errettete er mich, er erhörte mich, er antwortete mir und hat mir geholfen. Und Geschwister, unser Gott ist nicht ein stummer Gott. Unser Gott redet. Und unser Gott redet. Und unser Gott redet zu jedem Menschen. Ob er glaubt oder nicht glaubt, Gott redet. Gott kommt immer wieder und redet zu jedem Menschen. Wichtig ist, dass es heißt, als ich den Herrn suchte, dann errettete ihn. Geschwister, ein Mensch, der den Herrn nicht sucht, wird der Herr nicht retten. Ein Mensch, der den Herrn sucht, er will errettet werden. Er kann doch nicht anders sein, ja. Wenn ich etwas brauche, dann suche ich das. Und dann finde ich das, Geschwister. Und so sagt der Psalmist ich auch, dass der Herr rettet. Und im Psalm 50 ist noch ein bekanntes Wort. Ich lese etliche Verse. Vers 50, im Vers 15 sagt auch wieder das Wort, rufe mich an in der Not, dann werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Geschwister, Gott will, dass wir anrufen in der Not. Gott will, dass wir ihm die Ehre geben. Gott will, Geschwister, dass wir von ihm die Hilfe erwarten sollen. Ja? Es kann doch nicht anders sein, wenn wir möchten von jemandem, von uns, ich brauche von irgendeinem von euch eine Hilfe, dann muss ich doch zuerst kommen und sagen, Bruder, Schwester, hilf doch mir bitte, ich brauche die Hilfe. Und dann kommt doch mir die Hilfe entgegen. Und so sagt der Psalmist, rufe mich an in der Not. Gott will, dass wir in der Not nicht die Not sehen größer als die Hilfe Gottes, sondern dass wir Gott über die Not stellen, Geschwister. Jesus hat sich auch gefreut. Und die Freude hat er ausgedrückt, als er die 70 Jünger ausgesandt hat. Wir brauchen das nicht nachlesen, wir kennen das. Er hat ja ausgesandt die 70 Jünger. Und sie kommen und freuen sich und sagen, Herr, in deinem Namen konnten wir viel erreichen, konnten wir viel tun. Wir konnten wirken in deinem Namen. Sie freuten sich, sie haben Freude, weil sie im Namen Jesu siegen konnten. Weil sie im Namen Jesu etwas vollbringen können. Weil sie im Namen Jesus sogar den Auftrag Jesu erfüllen konnten. Und sie freuten sich, sie kamen in dieser Freude. Und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr, es ist sehr gut. Und er freute sich auch. Er freute sich, wisst ihr, an was er sich freute, weil die Frucht seiner Arbeit, er hat gesehen, die Frucht seiner Arbeit. Das waren die ersten Früchte von seinem Wirken. Und er freute sich auch mit ihnen, aber sagte, wisst ihr, meine Lieben, es gibt noch eine größere Freude. Das ist alles gut, dass ihr in meinem Namen, wisst ihr, es ist viel, dass sie nicht gesagt haben, Jesus, Herr, wir haben können, ja, sie haben in deinem Namen. Aber er sagt, aber noch größere Freude ist, als ein Wunder tun oder etwas vollbringen. Zu wissen, dass eure Namen Gott in das Lebensbuch eingeschrieben, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Er will ihnen sagen, wisst ihr, es ist schön, dass ihr euch freut, ja? Aber freut euch, und demnach sind sie eingeschrieben gewesen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht von Menschen in ein Buch geschrieben, sondern von Gott, mit Gottes Finger geschrieben sind im Himmel. Und so, Geschwister, ist es eine Freude. Es ist eine Freude, die über viele andere Freude steht. Und so erkennen wir, Geschwister, dass es gibt ja unterschiedliche Freuden. Das eine ist Freude, aber die andere kann größer sein. Und Geschwister, wir können Freude an unserem Leben haben und wir sollen Freude an unserem Leben haben. Wir haben Freude an uns, an Geschwistern. Wir können uns freuen über unsere Gesundheit, können uns freuen über Gottes Hilfe. Freude am Dienst für Gott im Herrn, ja. Aber Jesus sagt, freut euch über das, dass ihr gerettet worden seid. Ihr seid gerettet worden und eure Namen sind im Himmel. Und Geschwister, das wünsche ich mir und uns allen von ganzem Herzen, genau diese Freude. Freuen sich, dass Gott, dass der Herr mein und dein Namen im Himmel eingeschrieben hat. Wisst ihr, und wenn wir diese Freude haben, dann haben wir Freude an jedem Dienst. Es heißt, dient dem Herrn mit Freuden. Es heißt nur, nicht nur einfach, lebt so in Freuden. Es heißt, dient dem Herrn mit Freuden. Und Geschwister, jeder Dienst wird uns Freude bereiten. Uns wird keiner Dienst zu groß sein. Und wir werden uns freuen, Geschwister, wenn wir noch einen Dienst bekommen. Wir werden uns freuen, dass wir dienen dürfen. Und dienen dem Herrn mit Freude, es bedeutet dienen. Als erstes bedeutet es, Geschwister, dienen. Und dieses Dienen, Geschwister, sollte doch in einer herzlichen Liebe zu Gott. Dieses Dienen im Herrn soll ja als Dankbarkeit geschehen, weil der Herr mein Retter und mein Erlöser ist. Und dann stellt sich die Frage, wie lange sollen wir freudig Gott dienen? Sondern Philipper sagt ja, Apostel Paulus, freut euch in dem Herrn, ich abermals sage euch, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst allen Menschen kund werden. Und dann kommt ein Wort. Denn der Herr ist nahe. Er will sagen, freut euch. In eurer Freudigkeit lasst die anderen Menschen Gutes erfahren. Sie sollen merken, dass ihr freudige Christen sind. Dass ihr Menschen sind, die sich in dem Dienst für den Herrn freuen. Und sie solle so lange bleiben, dieser Freuden, bis der Herr kommt. Der Herr ist nah. Es sieht so aus, dass er, so wie der Herr schon gesehen hatte, bald wird Jesus kommen. Und darum sagt er, aber in dieser Freude bleibt, bis der Herr kommt. Oder bleib in dieser Freude, bis der Herr dich heimholen wird, nach Hause führen wird, ja. Und Apostel Paulus hat ja noch zu den Ältesten gesprochen. Wir haben das Einleitungswort gelesen, in Apostelgeschichte 20. Und er Und er spricht dann so ähnlich so ein Wort, welches kaum man kaum verbinden kann mit dem Lebenslauf des Apostels. Wir wissen, was dieser Apostel durchgehen musste. Und im Vers 24 sagt er so: Aber ich achte das für nichts. Das, was er leiden musste, das, was er durchgehen musste, ich achte das für nichts. Ich halte mein Leben auch nicht selbst fürs kostbar, damit ich meinen Lauf vollende mit Freude. Wisst ihr, Apostel Paulus legte den größten Wert, dass ich mein Leben, mein Lauf vollende mit Freude. Dass, damit er diese Freude in den allen Nöten nicht verlieren möge. Dass er, wenn er geschlagen wurde, wenn er gesteinigt wurde, wenn er im Schiffbruch erlitten hat, wenn er in den Nächten durch leiden musste und früher Kälte und Hitze tragen musste, Geschwister, alles ging er durch. Aber über alles war ihm, dass ich jetzt in dem allem die Freude am Gott dienen nicht verliere. Dass ich irgendwie mit Gottes Hilfe durchhalte und diesen Lauf mit Freuden beenden, Geschwister. Bis der Herr mich und dich abrufen wird, Geschwister, wie viel Not hat er erlitten? Und doch scheinbar ist es so, dass er in dieser Not die Freude am Dienst nicht verloren hatte. Es blieb ihm doch, Geschwister, diese Kreuzesbahn, die er ging auf diesem Weg. Er hat sogar dreimal Gott gebeten, der Herr möge ihm helfen. Was sagte der Herr zu ihm? Apostel, mein lieber Paulus, mein Kind, freue dich an dem, dass ich meine Gnade an dir erwiesen habe. Freue dich an dem, dass ich dir alles vergeben habe. Freue dich an dem, dass du mein Kind bist. Das soll dir genügen. Das soll dir ausreichen für die Freude. Und wisst ihr, ich möchte uns ermutigen. Ich möchte uns nur ermutigen, in unserem Gott dienen, in unserem Leben, dass wir nicht das Schwierigste nur sehen, aber dass wir sehen mögen, meine Gnade, hat Gottes Gnade ist an mir verbracht worden. Gottes Erbarmen, Geschwister, war so groß, dass er hat mir alles vergeben. Dass Gott ist so voller Liebe und Geduld mit mir gewesen. Ich denke manchmal, wie viel Geduld hat der Herr nur mit mir allein? Wie viel Geduld hat der Herr mit uns allen? Geschwister, ist das nicht ein Grund zur Freude? Dass der Herr nicht handelt, wie Menschen handeln? Dass der Herr anders handelt, als Menschen handeln? Ist das nicht ein Grund zur Freude? Freue dich, dass der Herr dir alles vergeben hat. Freue dich in dieser Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Freue dich über die Gnade Gottes, über seine Erbarmung. Freue dich, dass der Herr dir den Glauben geschenkt hat. Wisst ihr, vielen Menschen fehlt der Glauben. Sie können das nicht glauben. Sie können das nicht fassen. Es fehlt ihnen. Freue dich, dass der Geist Gottes dich führen kann oder dich so weit bringen konnte, dass du Freude gekommen bist. Freue dich an dem allem, was der Herr an dir tut. Das letzte Schriftwort aus der Bergpredigt sagt Jesus selbst persönlich. Matthäus 5, das haben wir einmal auch am Mittwoch betrachtet. Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Ist es schwer zu tragen, wenn Menschen über uns schlecht reden? Es ist Er sagt Jesus, wenn das nicht stimmt, Menschen reden. Aber er sagt, glückselig seid ihr. Ihr sollt euch freuen, weil das dann nicht stimmt. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn den anderen haben sie das Gleiche getan, die vor euch gelebt haben. Und trotzdem sagt Jesus, er schließt das nicht aus, dass wir alle bewahrt werden von dem. Jesus schließt das nicht aus und er sagt nicht, dass euch wird es so wohl gehen, dass jeden Tag wird nur Sonne geben, ja, und ihr nur an der Sonnenseite in eurem Leben geht werden. Und trotzdem sagt er, seid fröhlich und getrost. Geschwister, freu dich, dass das so ist. Weil einmal kommt der Lohn. Wisst ihr, der Lohn kommt für diese Freude, dass ich Freude hatte am Gottesdienst, dass ich Freude hatte am Gott dienen. Dafür ist der Lohn gedacht. Freu dich in dem Herrn. Das hat Jesus gesagt, dass wir uns freuen und in Freude Gott dienen. Das wünsche ich uns allen. Amen.